Alles, was Jesus jetzt in diesem Moment tut, auch das geschieht aus Liebe und das geschieht in Liebe. Und ich bin mir sicher, auch das, was Jesus in der Zukunft noch tun wird, auch das wird aus Liebe und in Liebe geschehen. Und das Schöne ist, wir dürfen daran Anteil haben. Wir dürfen daran partizipieren und wir sind aufgefordert, da mitzumachen. Vermutlich kennt ihr unsere Jahreslosung 2024 auswendig. Zur Not findet ihr sie im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Und da heißt es, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das klingt schön und ist auch schön und auch eindeutig, oder? Mir hilft, wenn ich einen Text so richtig verstehen möchte, was da gesagt werden soll, dass ich mal in andere Übersetzungen und andere Übertragungen schaue, um zu gucken, was kommt da so im Kern dabei heraus. Die Übertragung Hoffnung für alle sagt, bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Hier ist das Wörtchen leiten neu. Wir sollen uns also von der Liebe leiten lassen. Die Elberfelder Übersetzung drückt es so aus, alles bei euch geschehe in Liebe. Da fällt mir auf, dass das Wörtchen tun verschwunden ist und irgendwie klingt dieser Satz so wie ein Segensspruch, dass alles bei uns in Liebe geschehen möge. Bei der Schlachterübersetzung, da wird es wieder aktiver. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Da schwingt wieder so eine Verantwortung mit. Wir sind zuständig dafür, ob das bei uns, was da so geschieht, ob das halt in Liebe passiert oder nicht. Luther ergänzt dann noch, was mit alles gemeint ist, indem er sagt, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wobei die Dinge natürlich auch etwas abstrakt bleiben. Dann habe ich noch geschaut nach der neuen evangelistischen Übersetzung und nach der neuen Genfer Übersetzung und da ist wieder von diesem Tun die Rede und dass dieses Tun von der Liebe bestimmt sein soll. Da heißt es, alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein, beziehungsweise lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Also hier geht es wieder so um diese Einstellung und auch um die Verantwortung und um die Motivation beim Handeln. Die Neues Leben Bibel, die ist sehr dicht an dem gewählten Motto unserer Losung, in dem sie sagt, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und tatsächlich wurde ja die Einheitsübersetzung gewählt, wo es heißt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich denke, bis hierhin haben wir das recht gut verstanden, was uns dieser Text sagen möchte. Doch nun wird es ein bisschen kniffliger. Was bitteschön ist denn mit diesem Wörtchen Liebe gemeint? Du hältst das für eindeutig? Also ich nicht. Manchmal ist unsere Sprache reich, manchmal ist unsere Sprache recht arm. Und ich finde unsere Sprache recht arm, was das Wörtchen Liebe angeht. Weil Liebe hat eine so ungeheure Bandbreite, da versteht jeder was anderes darunter. Und ich meine, es gibt auch kein anderes Wort, also kein Synonym, was genau die gleiche Bandbreite wie Liebe abdeckt. Bei anderen Worten, bei ganz profanen Worten, da ist das anders. Da gibt es hunderte Begriffe und die meinen alle exakt das Gleiche. Also bei Synonymen für Geld zum Beispiel, da kann man genauso sagen, Moneten oder Zaster oder Schotter, Penunzen, Knete, Kies, Piepen, Ocken, Flocken, Tacken, Schleifen, Kröten, Moos, Asche, Patte, Pinke, Pinke, Kohle. Ich könnte noch viele weitere sagen. Da gibt es fast 100 Synonyme und die sind deckungsgleich mit dem Wörtchen Geld. Bei Liebe sieht das völlig anders aus. Ja, du findest im Synonymordner auch ein paar Begriffe, aber die decken immer nur so einen Teilaspekt des Wörtchen Liebes ab. Und wenn du all diese Synonyme sammelst und mal so auf den Tisch legst, dann kannst du sie so in drei Gruppen einteilen. Da gibt es die Gruppe 1, die enthält so Gefühle der Herzenswärme, der Zuneigung, der Hingabe und der Innigkeit. In Gruppe 2, da geht es so um Passion und Leidenschaft, ein besonderes Interesse, das kann sich auch auf ein Hobby beziehen. Und in Gruppe 3, da finden wir dann Körperliches, da geht es dann um Zärtlichkeit und auch um Sexualität. Hans-Peter Reuer, den ich sehr gerne in meinen Predigten zitiere, also dieser leider viel zu früh verstorbene ehemalige Leiter einer überkonfessionellen Bibelschule in den Alpen, der hat auch diesen Schwachpunkt, das Wörtchen Liebe betreffend, für sich ausgemacht und hat es in folgende, eigentlich unnachahmliche Worte gefasst. Er sagt, seht ihr, wir gebrauchen dieses Wörtchen Liebe in so vielen verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel, ich liebe meine Frau, aber ich liebe auch unsere Hasen und wir haben ganz viele Hasen. Heißt das jetzt, dass meine Gefühle für meine Frau dieselben sind wie meine Gefühle für die Hasen, weil ich liebe ja schließlich beide? Wenn das so ist, warum darf dann meine Frau ins Haus, wenn es regnet, und die Hasen müssen draußen bleiben? Gute Frage. Seht ihr, was ich euch zeigen will, ist, Liebe ist schwer zu definieren. Und dann erzählt er weiter und sagt, vorletzte Woche, da war so ein Hase zappelnd im Gehege und der hat mir leid getan. Und ich habe sein Leiden beseitigt mit der Axt. Das mache ich mit meiner Frau auch nicht, ich behandle sie ganz anders. Also, was meinen wir bitte mit dem Wörtchen Liebe? Soweit dieses Zitat von Hans-Peter Reuer. Gehen wir von den Hasen zu den Fischen. Diese Fische, die nutzt der Rabbi Dr. Abraham Tversky, um seine Sicht auf die Verwirrung rund um das Wörtchen Liebe zu veranschaulichen. Und er erzählt, dass er da an einem Fluss spazieren geht und er entdeckte einen Angler, der sitzt da wohl schon eine Weile und war auch schon erfolgreich. Der hat sich da einen Fisch aus dem Wasser gezogen und hat ihn vor Ort zubereitet und war gerade dabei, diesen genüsslich zu verspeisen. Und der Rabbi spricht den Angler an und fragt, junger Mann, warum isst du diesen Fisch? Und dieser Mann antwortet, ich liebe Fisch. Der Rabbi ist ganz irritiert aufgrund dieser Aussage und denkt einen Moment nach und sagt, du liebst diesen Fisch? Und deswegen hast du ihn aus dem Wasser gezogen, aus seinem natürlichen Element, was er zum Leben braucht? Du hast ihn totgeschlagen? Du hast ihn in deine Bratpfanne getan und hast ihn gebraten und jetzt isst du ihn? Sag mir nicht, dass du diesen Fisch liebst. Du liebst dich selbst. Und weil dir dieser Fisch so gut schmeckt, deswegen hast du ihn aus dem Wasser gezogen, gebraten und gekocht und vorher getötet. Und dann stellt dieser Rabbi fest, so viel von dem, wo wir Liebe dazu sagen, ist eigentlich nur so wie diese Fischliebe. Da verliebt sich das junge Paar, der junge Mann, die junge Frau, sie verlieben sich ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er in dieser Frau jemanden sieht, der mit all seinen körperlichen und emotionalen Bedürfnissen begegnen kann. Und sie glaubt, in diesem Mann jemanden zu haben, der sie so beschützt und versorgt und der das Leben irgendwie kurzweiliger macht. Aber merkt ihr, jeder von den beiden, der kümmert sich nur um seine eigenen Bedürfnisse. Das ist nicht Liebe für den anderen, sondern die andere Person, die wird zu einem Vehikel für die eigene Gratifikation, für die eigene Bedürfnisbefriedigung. So viel von dem, was man Liebe nennt, ist Fischliebe, sagt dieser Rabbi. Und dann sagt er, wahre Liebe ist nicht das, was ich bekommen werde. Also so wie bei dem Angler der Fisch oder hier bei dem verliebten Pärchen, was jeder von dem anderen erwartet, sondern wahre Liebe ist das, was ich geben werde. Die Leute machen einen schweren Fehler, wenn sie denken, dass man den Menschen, die man liebt, dass man denen dann auch etwas gibt. Die wahre Betrachtung ist, dass man diese Menschen bereits liebt, denen man etwas gibt. Also der Punkt ist, wenn ich dir etwas gebe, dann habe ich mich in dich investiert. Dann ist quasi ein Teil von mir zu dir gekommen. Es gibt einen Teil von mir in dir. Wahre Liebe ist Liebe zum Geben, nicht zum Empfangen. Soweit dieses Zitat. Und ich denke mir, wie schön, wenn wir danach leben würden. Dann kämen doch unsere Jahreslosung, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, das käme zur vollen Entfaltung. Und ich denke mir auch, wie schön wäre es, wenn diese Fischliebe, wenn die viel weniger Raum einnehmen würde, als es aktuell der Fall ist. Immer wieder bin ich im Bekanntenkreis damit konfrontiert, dass Paare auseinandergehen, dass Familien auseinandergerissen werden, dass Kinder leiden. Und ganz oft ist das Fremdgehen einer der beiden Elternteile der der Grund dafür. Klarer Fall von Fischliebe. Da ist auf einmal so ein neuer Fisch ins Leben gekommen und er erschien so viel attraktiver und so viel neuer und so viel aufregender und so viel leckerer. Und dann heißt es oft, ja, was kann ich denn dafür? Meine Gefühle zum Partner haben einfach über die Jahre nachgelassen und nun gab es neue Gefühle, die viel stärker waren. Und ich frage dann immer gerne, ist Liebe eigentlich ein Gefühl oder ist Liebe eine Entscheidung? Wie würdest du diese Frage beantworten? Und wie beantworte ich diese Frage? Da muss ich mal ein bisschen ausholen. Mit meiner Frau bin ich nun schon seit März 1983 zusammen, also schon über 40 Jahre. Verliebt in sie bin ich sogar noch ein halbes Jahr länger. Da hat sie mich ein bisschen zappeln lassen. Und das Gefühl ist immer noch präsent. Wenn man Artikel über dieses Thema Verliebtsein liest, dann endet dieses Verliebtsein angeblich schon nach wenigen Monaten. Und das wird da so erklärt wie so eine Art Chemie-Cocktail, der sich wie vorprogrammiert abnutzt. Ich finde, das sind grausame Gedanken. Für mich ist Liebe etwas völlig anderes. Und schon während meiner Ausbildung, die liegt auch 35 Jahre zurück, hatte ich darüber eine Menge Diskussion mit meinen Mit-Azubis. Daran erinnere ich mich noch deutlich. Damals waren meine Frau und ich ja schon über 5 Jahre zusammen und in den Diskussionen ging es darum, dass ich gesagt habe, dass ich wüsste, dass ich diese Frau immer lieben werde. Und meine Mit-Azubis, die wollten mich vom Gegenteil überzeugen. Sie nannten mich naiv und sagten, dass ich doch gar nicht wissen könnte, wie sich mein Partner verändert und ob er mir dann noch gefallen würde und ob mir nicht noch was Besseres über den Weg laufen würde und. Ich habe dann immer gesagt, dass wenn meine Liebe nicht zulassen kann, dass mein Partner sich verändert, wenn auch zum Negativen, dass es dann keine Liebe ist. Und das war ein rotes Tuch für meine Mit-Azubis. Und so hatten wir eine Menge unfruchtbarer Diskussionen. Und zu diesem Anwurf, ob ich nicht noch was Besseres finden könnte, habe ich gesagt, wenn ich immer was Besseres suche, dann werde ich nie Glück empfinden können, weil es immer was Besseres gibt. Es gibt ein besseres Auto als das, mit dem ich hier heute hergekommen bin. Soll ich mir deswegen mein Auto madig machen lassen? Es gibt auch eine bessere Arbeit als die, die ich tue. Soll ich deswegen mit meiner Arbeit unzufrieden sein? Es gibt auch eine bessere Wohnung als die, in der wir damals gelebt haben, oder ein besseres Haus als das, in dem wir jetzt leben. Soll ich immer nach dem anderen schielen und unzufrieden sein mit dem, was ich habe? So kann man sich sein ganzes Leben kaputt machen. Und bezogen auf die Partnerschaft, so kann man sich auch seine Beziehung kaputt machen. Meine Mit-Azubis, die haben dann immer gesagt, dass ich mir dann nur was schönreden würde, dass ich nur einen Kompromiss machen würde, dass ich mich vorschnell zufrieden geben würde, mir was einreden würde und andere für mich völlig uneinsichtige Argumente. Tatsächlich empfinde ich diese Liebe und sie bestimmt mein Leben. Bis hierhin haben wir 2 ganz wichtige Punkte gesammelt. Erstens, wenn ich Liebe ausschließlich von einem Gefühl abhängig mache, dann kann es gefährlich werden. Und zweitens, wenn ich immer nur das Beste für mich haben möchte, dann wird Beziehung unerreichbar. Zum ersten Punkt habe ich noch nicht so viel gesagt, nur wie es bei mir ist. Deswegen gucken wir nochmal aus anderer Perspektive darauf, um da tiefer einzusteigen. Auf diese Frage, ist Liebe eigentlich ein Gefühl oder ist Liebe eine Entscheidung? Liebe ist das schönste Gefühl, das ich kenne. Wenn man es nicht hat, dann ist da ein deutlicher Mangel spürbar. Ganz klar, Liebe ist ein Gefühl, aber nicht nur. Liebe ist auch eine Entscheidung. Sie ist auch von einer Willensentscheidung abhängig. Wenn man Liebe nur an Gefühle hängt, dann ist sie gefährdet. Einfach deshalb, weil Gefühle nicht konstant sind. Gefühle kommen manchmal, ohne dass man mit ihnen rechnet, und manchmal verschwinden sie auch für eine Zeit oder sogar ganz unbeabsichtigt. Liebe ist zuallererst ein Gebot. In Matthäus 22, ab Vers 36, da stehen Worte, die euch gut bekannt sind, wo Gott ganz klar sagt, ihr sollt mich lieben, ihr sollt euren Nächsten lieben und ihr sollt euch selber lieben. Da kam jemand zu Jesus und fragte, was ist das wichtigste Gebot unter allen? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das Zweite ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit diesen Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das heißt, Gott gibt uns Liebe als Gebot und das führt ganz automatisch zu einer ganz wichtigen Erkenntnis. Wenn Gott uns Liebe als Gebot gibt, dann kann Liebe nicht nur einfach an Gefühlen hängen, sondern dann hängt es auch von einer Willensentscheidung ab. Anders würde es nicht funktionieren. Gott kann uns ja nicht ein Gebot geben für ein Gefühl, das wir gar nicht unter Kontrolle haben, das mal so kommt und geht, wie es gerade will, wo man keinen Einfluss drauf nehmen kann. Aber genau das ist das, was die Gesellschaft uns sagen möchte. Die Gesellschaft sagt, Liebe, das ist so ein Gefühl, das flattert dir mal entgegen und wenn du Glück hast, dann bleibst du eine Weile bei dir, aber wenn es dann wieder verschwindet, dann musst du eben nach einer neuen Liebe suchen, nach einem neuen Partner, wo du diese Liebe wieder neu erleben kannst. Und nun zum Kern, den ich sehe. Auf die Reihenfolge kommt es an oder auf die Priorität. Wie meine ich das? Liebe ich zuerst mich und dann den Partner oder umgekehrt? Wovon ist mehr da, von Egoismus oder von Liebe? Will ich in erster Linie selber glücklich werden oder will ich in erster Linie den anderen glücklich machen? Das sind für mich die entscheidenden Fragen. Wobei man die letzte leicht missverstehen kann. Ich meine nicht, dass man den anderen glücklich machen soll, egal wie es einem dabei geht. Ich meine, dass man selbst auf ganz natürliche Weise immer wieder diesen Impuls gibt, der in einer guten, in einer gesunden Beziehung früher oder später auch wieder bei einem selber ankommt und einen damit glücklich macht. Das Bibelwort endet ja nicht damit, dass man Gott lieben soll und dass man den Nächsten lieben soll, also geben, 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 bis man ausverkauft ist, sondern es spricht auch diesen Selbstwert, diese Selbstannahme an und dadurch wird es rund und dadurch ist es auch gesund. Auch der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat sich sehr intensiv mit zwischenmenschlichen Beziehungen auseinandergesetzt und er hat es in einem Satz auf den Punkt gebracht, der zugegeben etwas abstrakt ist, aber wenn man tiefer hineintaucht, dann gehe ich mal davon aus, dass es euch so geht wie mir, dass man diesen Satz lieb gewinnt. Er sagt, der Mensch, also da kannst du jetzt dich einsetzen, der Mensch wird am Du zum Ich. Also der Mensch wird am Du zum Ich. Er sagt damit, nur in Beziehung zu einem Du kann sich unser Ich entwickeln. Und mit Du meint Buber sowohl unsere Mitmenschen als auch Gott als das sogenannte ewige Du. Und er beschreibt, dass Beziehungen harmonieren, wenn wir eine gesunde Beziehung zu einem Du haben und gleichzeitig dabei wissen, wer wir selber sind, also wer ich bin und welchen Wert ich habe, dann funktioniert das Spiel des Lebens. Und dann grenzt er ab, wenn ich die Regeln aber nur so mache, wie ich sie haben möchte, wie sie mir gefallen, welchen Vorteil ich davon habe, dann degradiere ich dieses Du zu einem Es. Dann wird es wieder nur, wie wir vorhin das schon gesehen haben, zu einer Gratifikation meiner Bedürfnisbefriedigung. Dann ist das Du nicht mehr auf Augenhöhe, sondern es wird quasi zu einem Werkzeug, dass es mir gut geht. Dann wird es der andere zu einer Sache, eine Sache, die mir dient und dann ist Begegnung nicht mehr möglich und Beziehung auch nicht. Das, wozu Gott uns auffordert, dient dazu, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir miteinander harmonieren und wachsen können. Und die Quelle dafür ist er selbst, eine unerschöpfliche Quelle. Und er schenkt auch die Kraft und das Gelingen. Warum macht Gott das so? Warum empfiehlt er uns das so? Er hat uns geschaffen. Wir sind einfach auf Gemeinschaft hin angelegt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt es ja schon ganz früh in der Bibel. Und weil er es auch selbst praktiziert. Er weiß, wie gesund es für uns ist, wenn wir es ebenso tun. Wie viel Freude es macht. Ja, wie viel Freude es macht. Apropos Freude. Im Englischen gibt es da eine sehr schöne Eselsbrücke dazu. Es hieß ja, dass wir Gott lieben sollen, den Nächsten lieben sollen und uns selber lieben sollen. Im Englischen kann man sagen, wir sollen Gott lieben, Jesus, das fängt mit J an, wir merken uns ein J. Wir sollen den Nächsten lieben, die anderen, im Englischen others, das fängt mit O an, wir merken uns ein O. Und wir sollen uns selber lieben, yourself, das fängt mit Y an, wir merken uns ein Y. Und jetzt lies mal, J, O, Y, joy, das englische Wort für Freude, Und lieben heißt geben. Geben ist seliger als nehmen. Bist du ein Giver oder bist du ein Taker? Also bist du eher einer, der gibt, oder jemand, der ganz gerne nimmt, nimmt, nimmt? Dazu ist mir bei der Ausarbeitung dieser Predigt eine sehr schöne Metapher über den Weg gelaufen, die ich gerne mit euch teile. Da wird gefragt, warum sprudelt eigentlich im See Genezareth das pralle Leben? Warum gibt es da Fischschwärme ohne Ende? Und warum ist im Toten Meer tote Hose sozusagen? Warum macht das tote Meer seinem Namen alle Ehre und ist wirklich tot? Da gibt es keinen lebendigen Fisch mehr drin. Beide haben doch die gleichen Voraussetzungen. Beide werden gespeist durch einen Zufluss, nämlich durch den Jordan. Also frisches Jordanwasser fließt in den See Genezareth und frisches Jordanwasser fließt in den See, in das Tote Meer. Warum dann dieser krasse Unterschied? Ganz einfach. Der See Genezareth, der hat einen Abfluss. Das Wasser, was irgendwann mal in ihn hineingeflossen ist, fließt nach einer ganzen Weile wieder weiter und ab. Und wird durch neues, frisches Wasser halt ersetzt. Und so bleibt dieser See lebendig und sprudelt voller Leben, Fischschwärme ohne Ende. Beim Toten Meer sieht das anders aus. Das Tote Meer hat keinen Abfluss. Das dort angekommene Wasser, das staut sich auf und in der Mittagshitze verdunstet es und zurückbleiben nur die lebensfeindlichen Salze in viel zu hoher Konzentration. Und dann endet diese Metapher mit der Frage an dich: Möchtest du lieber so sein wie der See Genezareth oder lieber so sein wie das Tote Meer? Das war natürlich eine rhetorische Frage. In jedem Menschen gibt Gott sein lebendiges Wasser im Überfluss. Behältst du es egoistisch nur für dich selbst, dann wird es zum Schaden. Gibst du es weiter, dann erblüht das Leben, sowohl deins als auch das der anderen. In jedem Menschen gibt Gott seine bedingungslose Liebe, seine Agape. Und das ist eine Qualität von Liebe in Formvollendung. Gott sagt nicht: Ich liebe dich, wenn du dreimal am Tag betest, wenn du alles das machst, was der Pastor dir empfiehlt, wenn du immer schön brav bist, wenn du das und das machst, dann liebe ich dich. Nein, so tickt Gott nicht, da ist kein Wenn. Er sagt: Ich liebe dich, zu 100%. Und er sagt auch nicht: Ich liebe dich, weil du das und das erreicht hast. Unter Menschen, da gibt es ja manchmal so verliebte Pärchen und dann sagt er zu ihr: Ich liebe dich, weil du so blond bist. Achte darauf, dass sie sich die Haare nicht färbt, dann hast du ein Problem. Wir lieben bitte nicht, weil. Und wir lieben bitte auch nicht, wenn. Sag bitte nie: Ich liebe dich, wenn. Nein, das ist falsch. Und sag bitte auch nie: Ich liebe dich, weil. Das ist genauso falsch, denn alles kann sich ändern. Wenn du jemanden lieben willst, dann liebe diese Person mit dieser göttlichen Liebe. Eine Liebe, die bedingungslos ist. Wo du sagst, es spielt keine Rolle, ob du dich änderst, von außen oder von innen. Es ändert nichts an meiner Liebe zu dir, denn ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Das ist die Liebe, die Gott für uns hat und wirklich im Überfluss. Gott liebt uns nicht, weil wir irgendwie liebenswürdig wären oder weil wir es verdient hätten. Er hat sich entschieden, uns zu lieben, und zwar mit dieser Agape-Liebe. Was ist das eigentlich, Agape-Liebe? Agape-Liebe ist stets darum bemüht, für das Wohlergehen der geliebten Person zu sorgen, egal in welchem Zustand sich diese geliebte Person befindet und egal welche Reaktion du von dieser Person bekommst. Jetzt mal ein ganz krasses Beispiel. Stell dir vor, diese geliebte Person in deinem Leben, die hat einen Verkehrsunfall gehabt. Kann nur noch im Bett liegen, nur noch an die Decke schauen, kann nicht mehr kommunizieren mit dir. Hört dann deine Liebe auf, weil dieser Partner jetzt nicht mehr so attraktiv ist und weil du dann nur noch so wenig Reaktion bekommst? Ich hoffe nicht. Nach meiner Überzeugung erleben Mütter diese Art von Liebe ganz besonders und am intensivsten, wenn sie ein Kind geboren haben, es stillen und versorgen. Das ist für mich immer ein sehr praktisches Bild von Agape-Liebe, von dieser bedingungslosen Liebe, die rund um die Uhr und ist man noch so müde dafür sorgt, dass das oder der Kleine, also die Kleine oder der Kleine gut versorgt ist. Eine letzte Frage. Was macht uns eigentlich so sicher, dass Gottes Liebe wirklich unerschöpflich und wirklich bedingungslos ist? Dafür gibt es 10.000 Gründe. Wenn wir die jetzt alle zusammensammeln würden, wir könnten die ganze Woche damit verbringen, die zu sammeln und uns gegenseitig zu nennen. Nur mal ein paar davon. Er sagt es. Zum Beispiel in Jeremia 31, Vers 3. Ich bin Ihnen von ferne erschienen und habe zu Ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt. Darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Das war jetzt ja mehr auf die Vergangenheit bezogen. Jetzt noch ein Bibelwort als Beispiel für Gegenwart und Zukunft. Das finden wir in Jesaja 54, Vers 10. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der sich über dich erbarmt. Und Gott sagt es ja nicht nur. Er lebt es aus, tagtäglich. In seiner Treue zum Volk Israel, in seiner Treue zu seiner Gemeinde und ganz besonders am Kreuz kann es eine größere Liebe geben, als dass man sein Leben gibt für den anderen. Jesus konnte sogar die lieben, die ihn hassten. Wie war das denn möglich? Weil er wusste, woher er kommt vom Vater und weil er auch wusste, wo er wieder hingehen würde, zum Vater. Und diese Identität war ihm völlig klar und damit hat er sich mit dem verbunden, der die Liebe ist, eine unerschöpfliche Quelle. In der Bibel heißt es, die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, was uns wieder verdeutlicht, dass wir daran Anteil nehmen und haben können. Deswegen ist für dich nur wichtig, dass du weißt, wer du bist, woher du kommst und wohin du gehst. Wer du bist, geliebtes Kind Gottes. Woher du kommst, dein Schöpfer hat schon vor Grundlegung der Welt dich gewollt. Und wohin du gehst, der Retter hat am Karfreitag sein Leben dafür gegeben, damit du die Ewigkeit bei ihm und mit ihm verbringen kannst. Bitte mach nie den Fehler, dich in deiner Liebesfähigkeit abhängig zu machen von Menschen. Heute loben sie dich und du denkst, du bist wer, es geht dir gut. Und morgen kritisieren sie dich und ist die ganze Energie wieder weg und du denkst, du bist ein Niemand. Deswegen setze auf die konstante und verlässliche Liebe Gottes. Und abschließend nach Hasen und Fischen noch eine Veranschaulichung mit einem Esel. Gott ist die Liebe, heißt es im ersten Johannesbrief. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Satz Gott ist die Liebe und Gott hat Liebe oder Gott hat die Liebe. Gibt es da einen Unterschied?
Ja.
Ihr Lieben, Gott hat nicht die Liebe, sondern Gott ist die Liebe, sagt die Bibel ganz eindeutig. Und ich will euch das erklären. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Satz, Stefan, das bin ja ich, Stefan hat einen Esel und Stefan ist ein Esel? Da ist doch hoffentlich ein Unterschied, oder?
Ja.
Wenn ich nur einen Esel habe, dann kann es sein, dass der mir wegläuft, dass er mir gestohlen wird. Und dann habe ich den Esel nicht mehr. Wenn ich aber ein Esel bin, dann ist dieser Esel ständig mit mir verbunden, immer da, wo ich bin, immer gegenwärtig. Wenn also Gott die Liebe ist, dann kommt ausschließlich Liebe von ihm und nichts anderes als Liebe. Wenn er nur Liebe hätte, dann könnte es sein, dass die mal irgendwie zur Neige geht oder ausverkauft ist, was auch immer, dass er sie mal nicht mehr hat. Und mit dieser Unterstellung hat man vielen Menschen über die Jahrhunderte bis heute ein völlig falsches Gottesbild vermittelt. Die Bibel sagt aber ganz eindeutig im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8, Gott ist die Liebe. Und dieser Liebe verdanken wir alles. Unser Leben, unsere Erlösung. Und diese Aussicht darauf, dass wenn Jesus wiederkommt und uns zum Vater nimmt, dass wir die Ewigkeit bei ihm und mit ihm verbringen dürfen. Und ich bin mir sicher, dort wird wirklich einmal alles aus und in Liebe geschehen. Und ich freue mich darauf, das mit dir zusammen zu erleben. Amen.
Amen.
Bevor wir gleich ein Liebeslied, ein Liebeslied miteinander singen, noch ein kleiner Impuls. Kann es sein, dass du eine Person in dem Kopf hattest, als ich davon sprach, dass wir Fischliebe mal Fischliebe sein lassen sollten und dass wir jemanden oder dass wir unsere Mitmenschen mit dieser Agape-Liebe lieben sollen? Möchtest du diese Person mit dieser göttlichen Liebe lieben? Entscheidest du dich dafür, dann bitte Gott darum, er wird es dir auf jeden Fall schenken und das sehr, sehr gerne. Amen.